Ja. Vielen Dank. Ja. Denkt aber, was gespürt und gesehen von dem, was Gott tut und vor allen Dingen, was er vorhat. Ja. Die Ursel wird jetzt noch eine junge Frau vorstellen und wir werden dann nachher auch noch für sie und diese kommende Generation beten.
Jetzt haben wir noch jemand da und das ist die Dorothee. Dorothee, kommst du gerade mal? Die Dorothee ist auch 18 Jahre alt und ich habe sie eigentlich heute erst kennengelernt. Übers Telefon haben wir schon miteinander geredet und es kam so, vor ein paar Wochen oder Monaten hat mir meine Schwägerin angerufen und hat gesagt, du, ich kenne eine junge Frau, die brennt so für Jesus. Wäre das nicht jemand, die Zeugnis geben könnte an eurem Frauentag? Und wir waren gerade in der Zeit am Suchen und fragen, wen sollen wir fragen? Wer könnte Zeugnis geben am Frauentag? Und dann kam dieser Anruf und dann haben wir gespürt, das ist von Gott. Und ja, die Dorothee ist jetzt heute da. Was ich von der Dorothee weiß, ist, dass sie für Jesus brennt. Sie ist eine Musikerin, sie macht Lieder, sie hat eine Freundin und mit der hat sie zusammen eine Band gegründet. Sie hat jetzt mal im Irish Pub in Reutlingen haben sie mal gesungen, ihre Lieder. Und sie hatte so auf dem Herzen rauszugehen und zu singen und einfach zu evangelisieren und Jesus weiterzugeben. Und ich habe sie gebeten, dass sie uns ein kurzes Zeugnis gibt und nachher wird sie uns auch noch ein Lied singen, das sie selber gemacht hat. Dorothee, schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch, dass ich heute da sein kann. Deine Sonne wird nicht untergehen und dein Mond wird nicht den Schein verlieren, denn der Herr wird ein ewiges Licht sein. Die Zusage hat mir Gott vor mehreren Jahren gegeben, als ich mich für Jesus entschieden habe und mich taufen lassen habe. Und seither hat mich Gott nie alleine gelassen. Ich habe immer gemerkt, dass dieses Licht mit mir geht und auch wenn es manchmal ziemlich brenzlig wurde, hat mich und ich gezweifelt habe, ob Gott denn noch da ist, dieses Licht ist nicht erloschen. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und dass ich euch ein bisschen was erzählen kann aus meinem Leben. Und zwar als ich vor einigen Jahren war ich vielleicht 12, 13, habe ich gebetet, Herr, bitte mach, dass mein Leben nicht langweilig wird. Ja? Und ich war da auf einer Konferenz und oder bei so einer Veranstaltung und da hat das nämlich eine Frau, die dort geprägt hat, erzählt, bei ihr war das auch so. Und ich nach Hause gegangen habe überlegt, eigentlich könnte ich das Gebet aussprechen. Und habe das dann gemacht und das war nur so ein kleines Gebet, was ich am übernächsten Tag wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Aber Gott hat das Gebet erhört und mein Leben ist nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Genau, ich habe damals schon von klein auf habe ich immer gewusst, was ich machen will, zielstrebig. Ich mache das, das und das. Ich war auf der Realschule und habe dann immer gewusst, ja, nach der Realschule gehe ich ganz sicher auf ein weiterführendes Gymnasium und werde dort Abitur machen. Dann habe ich das in der Tasche und dann gehe ich erstmal raus in die Welt in Mission ein paar Jahre, dann komme ich zurück und studiere was oder erlerne dann einen Beruf. Und ich habe so meine Pläne geschmiedet, aber Gott hatte andere. Und zwar bin ich nach der Realschule, wie gehabt, aufs Gymnasium gegangen, aufs weiterführende Gymnasium. Und das war dann mit Schwerpunkt Chemie. Chemie liegt mir eigentlich nicht. Ich bin da trotzdem hingegangen, weiß ich auch nicht warum. wahrscheinlich, weil es kein Sprachengymnasium gab, mit Schwerpunkt Sprachen. Jedenfalls war ich dann dort und ich habe mich auch in den Sommerferien überhaupt nicht drauf gefreut und ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Und innerlich habe ich einen totalen Unfrieden gehabt. Ich war dann dort auf dem Gymnasium und dachte, ja, das wollte ich immer machen, da bleibe ich jetzt dran. Und habe aber innerlich gehadert und habe irgendwie gewusst, das ist nicht mein Platz. Eigentlich wollte ich das nicht hören, weil das mein Plan war, schon von eh und je. Aber irgendwie war dann total der Unfrieden da und ich habe gemerkt, das ist nicht mein Platz. Ich habe dann angefangen, echt Gott zu fragen, was ist hier eigentlich los? Es läuft nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Und es ging dann hin und her und auf jeden Fall nicht mal ein halbes Jahr später, drei, vier Monate später, habe ich mich dann beworben zur Ausbildung zur Erzieherin. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, über meine Mom. Das ging alles so schnell und ich habe mir da, glaube ich, auch gar keine richtige Gedanken drüber gemacht, aber ich war mir dessen gar nicht bewusst. Und es ging alles ruckzuck und war ich aus dem Gymnasium draußen. Ich hatte den Platz, standen über 100 Leute auf der Warteliste bei dieser Ausbildung, weil das eine Schule ist, die ganz begehrt ist. Ich habe mich beworben und habe den letzten Platz bekommen, der frei war, und obwohl 100 Leute auf der Warteliste waren. Und das war für mich schon ein Zeichen, dass das irgendwie dahin geht. Und eine Klassenkameradin aus dem Gymnasium, die während der Zeit, wo ich dort war, Jesus gefunden hat, oder da gerade dabei war, sich aufzumachen mit Jesus, die hat sich an der Schule auch beworben, weil die auf dem Gymnasium auch keinen Frieden hatte. Und ich hatte schon irgendwie die Sorge, ja, wenn ich sie jetzt alleine zurücklasse, dann hat sie keinen, der sie irgendwie so ein bisschen anleitet. Und dann war das totale Bestätigung, weil sie kam daher und hat gemeint, ja, ich habe mir überlegt, soll ich mich da bewerben? Und ich so, ey, ich auch. Und dann sind wir da zu zweit, haben wir uns beworben und wir beide haben praktisch 100 Leute, oder Gott hat 100 Leute also zurückgelassen und hat uns die Plätze geschenkt. Und wir sind zusätzlich noch in eine Klasse gekommen und können uns jetzt jeden Tag ermutigen, was genial ist. Also das war eine Bestätigung nach der anderen. Ich bin dann dorthin gegangen, ein Jahr später, zum September, jetzt vor einem Jahr, und war dann dort und dann hat das große Theater angefangen. Ich war richtig unzufrieden, ich glaube noch unzufriedener wie im Gymnasium und habe mir gedacht, was tue ich hier? ich dachte, Gott, ja toll, du hast mich hier hingestellt. Ich komme hier ein bisschen fehl am Platz vor, ich fühle mich nicht richtig gefordert und ich fühle mich nicht wohl hier und das ist die ganze Zeit ein so, ich für mich persönlich habe das so ein bisschen empfunden wie, da geht nicht richtig was, da ist irgendwie total, total lasch und ich könnte meine Zeit viel besser benutzen. Ich möchte Hebräisch und Griechisch lernen, ich möchte meine Instrumente weiterlernen und besser werden und ich habe so viele Pläne, ich könnte meine Zeit viel besser nutzen. Also was tue ich hier? Und ich habe richtig angefangen mit Gott zu hadern und war innerlich total frustriert und unzufrieden. Und es ging dann so weiter und so weiter. Und das war dann richtig eine Zeit, wo ich Gott echt angeschrien habe oder angeklagt habe. Ich habe zu ihm gesagt, Herr, du hast mir versprochen, das war 2 Jahre davor, hat er mich berufen, hat mich in meine Berufung reingestellt und hat durch Träume zu mir gesprochen, durch Leute, die prophezeit haben über mir. Und ich habe gedacht, das hier, was ich hier mache, passt kein bisschen damit zusammen, was du mir vor 2 Jahren gesagt hast. Du hast mir gesagt, ich werde rausgehen in die Welt. Ich werde das Evangelium verkündigen und ein helles Licht sein und deine Liebe weitergeben. Jetzt sitze ich hier zu Hause immer noch in dem kleinen schönen Reutlingen, wo ich 18 Jahre lang war und ich bin immer noch nicht draußen. Und ich werde mich hier weitere 4 Jahre aushalten, bis die Ausbildung fertig ist. Das ist nämlich keine normale, die geht 4 Jahre anstatt 2, das kann man dann auch dazu. Und ich dachte nur, das kann es nicht sein. Ja? Und es war dann auch noch so, dass, wobei das ist nochmal eine andere Geschichte, will ich aber kurz erwähnen. Meine beste Freundin, die ist Engländerin und wohnt oben in Schottland. Und wir haben uns in Belgien kennengelernt, beide, als wir dort in Mission waren. Und Gott hat uns eine geniale Gabe geschenkt. Wir machen zusammen Musik und schreiben eigene Songs. Gott hat uns aufs Herz gelegt, rauszugehen zu den Leuten und einfach ihn wirken lassen, dass sie angesprochen werden durch unsere Musik, die Gott uns gibt. Und hat uns da eine Vision gegeben. Und momentan können wir noch nicht in einem Ort sein, also dauerhaft, sondern nur in den Ferien, weil sie noch ihr Studium fertig macht und ich Ausbildung mache. Und ich habe mich dann richtig geärgert, weil ich hätte die Chance gehabt, jetzt dieses Jahr nach Schottland zu gehen und dort an derselben Academy, wo sie ist, zu studieren wie sie, denselben Kurs, nur halt dann 1 Jahr unter ihr, oder nee, 2 Jahre unter ihr. Und das wäre dort die Royal Scottish Academy of Music and Drama gewesen. Das heißt, ich hätte dort meine Musik ausführen können. Und ich bin dort hingegangen im Frühjahr, um sie zu besuchen in Ferien und habe dann mit der Kursleiterin geredet. Ich war eine Woche mit dem Unterricht dabei und habe dann zu der gesagt, habe dann mit der geredet und gemeint, zuerst habe ich zu Roxanne gesagt, soll ich ehrlich sein und ihr sagen, dass ich eigentlich auf die Bibelschule möchte, um Theologie zu studieren, dass ich aber daran glaube, dass ich die Kunst und die Theologie zusammen, dass man das zusammenbringen kann, weil es gerade in diesem Bereich ganz arg fehlt an Christen, um das Evangelium weiterzusagen. Und dann hat sie gesagt, sei einfach ehrlich. Und ich so, okay. Dann habe ich mit der geredet, mit der Frau, und wir haben dann ein krasses Gespräch gehabt. Roxanne hat mir nämlich davor nicht gesagt, dass sie schlechte Erfahrungen mit dem Christentum gemacht hat. Und ich habe dann dieses Gespräch angefangen und das war der Hammer, wie Gott da war. Er hat die Frau so angerührt, dass sie am Ende da stand mit Tränen in den Augen und gemeint hat, das Beste, was sie tun können, ist, sich hier zu bewerben. Und sie entscheidet in dieser Schule, die Schule ist an der Weltspitze mit dabei, die kommen da von der ganzen Welt und da dürfen immer nur 14 oder 15 Schüler in diesen Kurs rein pro Jahr und sie entscheidet, wer da reinkommt. Also die Chancen, dass ich da genommen worden wäre, sind ziemlich hoch gewesen. Ich habe mich dann auch beworben und die Bewerbung zu Roxanne geschickt, die hätte da noch eine Referenz schreiben müssen und es war alles fertig und bis zu diesem Wochenende, als ich zu Hause in Deutschland war, und also ziemlich auch mit meinen Eltern so echt, soll ich sagen, nicht im Streit, aber so es war ganz eine schwierige Atmosphäre mit denen und auch mit mir drinnen mit Gott. Ich habe, es wäre alles so plötzlich gewesen, also 3 Monate später wäre ich weg gewesen. Und ich habe gemerkt, dass nicht nur meine Eltern zu mir sagen, wir können dich nicht ziehen lassen mit unserer emotionalen Unterstützung, weil wir nicht das Ja bekommen haben von Gott, dass es dein Weg ist. Und ich habe gesagt, ich habe mich natürlich aufgeregt und ich wusste, in der Situation habe ich gewusst, dass wenn das Ja nicht von meinen Eltern kommt, dass die mich emotional unterstützen können, dann kann ich nicht einfach ziehen, weil das war irgendwie, das habe ich mit Gott ausgemacht in der Situation, dass wenn das nicht von meinen Eltern kommt, dann ist da irgendwas nicht richtig. Und ich habe dann innerlich auch gemerkt, dass Gott zu mir sagt, auch wenn ich es nicht hören wollte, Dori, du gehst nicht nach Schottland, du bleibst hier, du machst hier die Ausbildung zur Erzieherin, du gehst da nicht hin. Und ich habe innerlich so gehadert und habe dann gesagt, das kannst du nicht. Und ich habe ihn angeschrien und gedacht, was soll denn das, die Chance, die lasse ich doch nicht sausen. Und jedenfalls hat die Roxanne dann die Application Form, die Bewerbung nicht abgegeben und ich bin da nicht hingegangen, weil ich gemerkt habe, mein Gott, will mich hier haben. Und so kam dann eins nach dem anderen und ich bin jetzt immer noch in der Ausbildung im zweiten Jahr und ich bin motivierter wie letztes Jahr. Ich habe von Gott so einen innerlichen Frieden bekommen, dass es jetzt gut ist, dass das mein Platz ist und ich werde da jetzt auch bleiben. Und ich weiß leider nicht so genau, warum ich das mache, aber ich glaube dran, weil ich von Gott mehrmals die Bestätigung bekommen habe, ich soll das erst machen, dass ich da jetzt einfach bleibe und es mache. Ja? Genau. Und vielleicht kann ich noch kurz was sagen. Noch kurz was sagen.
Das ist ein Steinlied, gell?
Genau, ja. Ja, ja. Und ich will einfach sagen, Gott hat mir so viele Verheißungen gegeben und ich habe jetzt beschlossen, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich daran festhalte und dass ich nicht mich vom Feind sozusagen runterziehen lasse und weil manchmal ich auch ziemlich angegriffen werde und dann denke, Gott hält nicht seine Versprechen und Gott steht nicht zu dem, was er gesagt hat und dass ich mich einfach dagegen entscheide und sage, nee, ich glaube dran, ich mach das jetzt und mich haben auch mehrere Leute dann bestätigt, weil unterschiedliche Leute das Bild für mich bekommen haben, dass es wie ein Haus ist, das Grundgerüst und Gott baut das auf und wird es so stark machen, dass es auch nicht mehr niedergerissen werden kann. Und das war für mich dann noch die Bestätigung, dass es jetzt gut ist, dass ich hier bleibe. Und ich möchte euch nur sagen, was Gott versprochen hat, das hält er auch. Und er bleibt dran. Und weil einfach auch Gottes Zeitpunkt ist nicht immer unser Zeitpunkt, aber sein Zeitpunkt ist der richtige. Und ich möchte euch einfach jetzt ein Lied vorsingen, das Roxanne und ich geschrieben haben vor einem Jahr. Und es war gerade auch in der Zeit, wo ich so gehadert habe mit Gott und mit mir und mit der Welt. Genau. Die deutsche Übersetzung steht dran.
Wir möchten gerne für euch beten. Vielleicht könnt ihr alle mal aufstehen. Ich denke, dass wir die neue Generation segnen dürfen. Das sind alles schon begabte Predigerinnen und Evangelistinnen. Da wird noch manche Feinheit rankommen, aber Gott hat schon ein gewaltiges Potenzial in diese jungen Damen gelegt. Und Vater, wir danken dir für diese wunderbaren Frauen. Wir danken dir, Herr, dass wir sie segnen dürfen in deinem Namen und dass wir als Mütter in Christo, als Frauen, die schon so viel Erfahrung gesammelt haben, Herr, einfach nur den Segen auf sie legen dürfen. Und Herr, dich bitten dürfen, dass du sie treu erhältst, dass du ihnen den Glauben schenkst, Herr, dass sie durchhalten in den Zeiten, wo dunkle Stunden sind, wo sie nicht weiter wissen. Herr, da wirst du treu sein, da wirst du bei ihnen sein, da wirst du sie umgeben, da wirst du sie halten. Und Herr, du hast ihnen wunderbare Visionen gegeben und die werden durchkommen, genau wie du es verheißen hast. Sie werden geschehen. Ich danke dir, Herr, dass dieses Girls for God... Ist das richtig? Ja. Girls for God, dass diese Seite, Vater, von vielen Teenies gelesen wird. Ich bete, dass viele junge Frauen, die sich das Leben nehmen wollen, auf diese Seite stoßen. Herr, dass junge Mädchen, die nicht weiter wissen, da auf diese Seite kommen. Und dass viele, viele Menschen, auch Erwachsene, Herr, erreicht werden durch das Wort dieser Seite. Ich danke dir, dass sie ein Zeugnis sein wird für deine Herrlichkeit, für deine Gnade. Und Herr, wir wollen dafür beten, dass der Segen Gottes aus dem Leben dieser jungen Frauen ein großer Segen für unsere Nation wird. Dass du sie über ihr Bitten und Verstehen gebrauchen wirst, zu einem Einfluss in der ganzen Nation. Danke, Herr, dass du sie alle drei mächtig segnest und alle ihre Freundinnen mit ihnen, die mit ihnen zusammen sein werden. Herr, lass sie wirklich zu einem Vorbild werden für eine neue Generation und zu Frauen, die in der Weisheit Gottes leben, gleich vom Anfang an, in Jesu Namen. Wir segnen sie und wir danken dir dafür. Und schenk ihnen, Herr, wunderbare Männer, Traumprinzen, von deiner Seite. Amen.
Hallo zusammen. Mir liegt es heute Nachmittag am Herzen, euch ältere Schwestern zu sagen, dass wir euch brauchen. Wir brauchen euch als Mütter, als Beraterinnen. Wir brauchen euch als Bäder. Und wir brauchen euch als Menschen, die uns auf Reise als jüngere Generation. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, aber ich stehe hier auch für eine jüngere Generation. Und als ich mir so überlegt habe, was ich euch an diesem Nachmittag so mitgeben möchte, da bin ich auf einen Vers gestoßen aus dem Jesaja 46 und ich möchte euch das jetzt geschwind vorlesen. Das ist Jesaja 46, Vers 4. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen, bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Und ich möchte euch das einfach mitgeben. Ich habe viel mit älteren Leuten zu tun, ich bin Krankenschwester und ich weiß, für viele ältere Leute ist älter werden nicht so schön. Aber ich möchte euch diesen Vers mitgeben und möchte euch sagen, Gott hat versprochen in seinem Wort, ich werde euch tragen. Und das möchte ich euch einfach sagen. Und ich möchte jetzt bitten, dass die Frauen, die 80 Jahre oder älter sind, aufsteht von ihrem Platz und in die Gänge kommt, weil es ist ein bisschen schwierig, wenn wir da in die Gänge krabbeln, zu euch an euren Platz krabbeln müsstet, dass ihr einfach in die Gänge rauskommt und dann werden junge Frauen kommen und werden für euch beten. Also bitte seid mutig, steht auf, falls ihr nicht so gut zu Fuß seid oder so, dürft ihr euch auch an eurem Platz melden, dann versuchen wir das möglich zu machen. Kommt einfach jetzt raus in die Gänge und es wird jemand zu euch kommen. Okay. Sieht noch nicht so viele aus. Vielleicht nehmen wir das Ganze noch unter, runtersetzen auf 75. Wir möchten euch gerne segnen. Bitte kommt einfach raus von euren Plätzen. Nur Mut. Für diese ältere Geschwister, Herr. Ich danke dir, sie sind ein Segen für uns, Herr. Und ich möchte einfach beten, dass dein Segen mit ihnen geht, Herr. Jesus, dass sie von diesem Platz hier heute gestärkt weitergehen können, Herr. Ein Segen sein können. Merke, dass ihr Dienst, ihr Auftrag von dir nicht zu Ende ist, Herr. Sondern dass es weitergeht, Herr. Und dass du ihnen mit ihnen gehst und dass du sie tragen wirst. Danke, Jesus. Amen.
dem Lobpreisteam so ein richtiges Dankeschön geben. Die sind hier so super. Was ihr ja immer nicht ahnt, wie viele Stunden die immer noch üben. Marion, kannst du uns nicht ganz kurz erzählen, wo du eigentlich herkommst, wieso du eigentlich hier bist? Oder komm hierher, komm zu mir. Wir haben ja auch noch Mikrofon. Enden der Welt zu den Enden der Welt. Ich habe euch schon versprochen, heute Nachmittag möchte ich euch eine andere Seite der Geschichte zeigen, und zwar die Seite der Tränen und die Seite der Leiden und von Menschen, die sehr viel Not haben. Aber wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass diese Geschichten immer ein gutes Ende haben. Bei Gott haben alle Geschichten ein Happy End. Und das ist das Schöne. Und wisst ihr, je schlimmer eine Geschichte ist, je dramatischer, je traumatischer, je dramatischer sich die ganze Geschichte entwickelt, umso größer ist die Schönheit und die Herrlichkeit, die daraus wird. Und wenn ihr das begreift und wenn ihr nur das behaltet, dann geht ihr nach Hause und dann geht ihr in euer Trauma, Drama, chaotische Verhältnisse hinein und vertraut dem Herrn. Und ich will euch das ganz plastisch mal darstellen, weil ich das aus eigener Geschichte weiß und dann natürlich auch aus vielen Geschichten der Bibel, denn das sind ja alles solche dramatischen Geschichten hier, die uns Gott sagt. Meine eigene Großmutter war eine Frau, die Jesus sehr geliebt hat, eine junge Diakonissin, die hat dann ihr Diakonissenhäubchen irgendwann abgesetzt und hat geheiratet. Mein Großvater, den wird die älteren Generation bekannt sein, war Albert Götz, der den Mehrlicht-Verlag hatte, ein Schriftsteller. Der hat damals schon ein Monatsblättchen rausgebracht, deutschlandweit, über die Erweckungen der damaligen Zeit. Der hat also alle großen Erweckungsprediger gekannt und hat dann darüber geschrieben. Und er hat auch im Parlament gesprochen, und als ich meine Wurzeln entdeckt habe, habe ich auch gewusst, warum ich so bin, ich wie ich bin. Das geht nämlich in die Enkel über. Alles, was ihr seid, alles, was ihr betet, alles, was ihr bestimmt in eurem Leben, das wird in den Enkeln weitergegeben und sogar noch vermehrt. Und im Reich Gottes wird sich das noch dezimieren, also es wird wesentlich verstärkt werden. Und meine Großmutter hatte ein Kind, das war epileptisch und war sehr, sehr krank. Ein Mädchen. Sie hatte drei Kinder und ein Mädchen war sehr krank. Und dieses Kind hat sie ans Haus gefesselt. Und sie hat die Welt nicht verstanden, weil sie wollte so gerne für Jesus aktiv tätig sein. Sie wollte so gerne eine Missionarin sein, die Welt bereisen. Und das Gegenteil war ihre Berufung. Sie saß zu Hause fest angebunden mit diesem Kind, was ständig Beaufsichtigung brauchte, Pflege brauchte. Sie hatten deswegen ein Wochenendhäuschen im Grünen, damit sie am Wochenende raus aus der Stadt ins Land fliehen konnten mit diesem Kind, was so unnormal war und absolut nicht in der Gesellschaft auftreten konnte. Und aus dieser Not heraus, meine Großeltern haben damals alle Heilungsevangelisten aufgesucht der damaligen Zeit, sind sogar ins Ausland gereist und haben versucht, Heilung für dieses Kind zu bekommen und haben das nicht erfahren, so wie sie sich das vorgestellt haben, fingen sie an, etwas zu tun, das sie wahrscheinlich gar nicht in dem Moment erahnt hat. Sie fingen an, das Wort Gottes zu studieren und herauszufinden, wie denkt Gott und wie handelt Gott. Sie hat von wirklich 1. Mose 1 bis zur Offenbarung die Bibel viele hunderte Male durchgelesen. Sie hat sie studiert, sie hat geforscht und war nebenbei eine sehr aktive Frau. Also sie hat einen großen Betrieb dann zwischenzeitlich gehabt, hat dann Gäste betreut, alles Mögliche, hat also gekocht, gewaschen, getan, geputzt und hat immer in ihrer Freizeit die Bibel gelesen und das Wort Gottes in sich aufgenommen. Und Gott gefragt, Herr, warum wird mein Kind nicht heil, nicht gesund? Ihre Tochter verstarb dann mit 15 Jahren. Weil das auch von ihrem Gehirn, sie hat durch die vielen epileptischen Anfälle, hatte ihr Gehirn sehr gelitten. Und durch diese große Not, durch dieses Kind, was dann starb, durch dieses große, was sie eigentlich Fragezeichen ihres Lebens, hatte sie sich in das Wort Gottes so tief eingegraben, dass sie herausgefunden hat, dass es Flüche gibt. Dass es Flüche gibt, die über Generationen auf Familien kommen und dass diese Flüche greifen, ob man jetzt, ne, dass es einfach passieren kann, dass Menschen dadurch in eine solche große Not kommen. Sie hat dann herausgefunden, dass man aber bei den Flüchen nicht stehen bleiben muss, sondern dass die Flüche gebrochen werden können und dass wir Verheißungen haben, dass wenn wir Jesus nachfolgen, 1000 Generationen nach uns noch in einem Segen sein sollen. Und durch die Wahrheit und durch die Erkenntnis des Wortes und durch die Beschäftigung mit dem Wort und durch das Gebet, was sie durch die Not lernen musste, ob sie wohl wollte oder nicht, sie lernte es, hatte sie eine Autorität bekommen, dass sie Menschen freibeten durfte. Die Menschen kamen in unser Haus von dem Tage an, wo ihre Kindern weg war, die Nachbarn, Freunde, und kamen mit ihren großen Nöten, mit Menschen, die ganz und gar gebunden waren, die Stimmen hörten, die aus Psychiatrien kamen, Menschen, die mit 30 noch stotterten, nie gelesen und schreiben gelernt hatten, Bettnästen, völlig daneben waren, in der Gesellschaft gar nicht fähig waren zu leben. Diese Menschen wurden in unser Haus gebracht. Und sie fing an, diesen Menschen zu sagen, du brauchst das Wort Gottes. Wenn du dieses Wort hörst, dann bemerke dir einen Satz aus dem Wort. Denn dieses Wort hat so viel Kraft in sich, dass es dich total heilen kann. Diese Menschen haben manchmal so wenig kapiert, dass wenn sie gesagt hat, ihr müsst auf dem Wort stehen, dann haben sie die Bibel auf die Erde getan und haben sich draufgestellt mit den Füßen, weil das war für sie auf dem Wort stehen. Wir haben ja auch manchmal komische Ausdrücke, ne? Wir Christen, auf dem Wort stehen. Jedenfalls, einen dieser Männer kann ich erinnern, dass der sich also auf das Wort gestellt hat, wirklich buchstäblich, weil der nicht wusste, wie er sonst das Wort begreifen konnte. Hier oben war es gar nicht möglich. Und dann am Freitag hat sie gefastet und hat sie alle gebeten, mitzufasten und zu beten, und dann hat sie die Leute im Namen Jesu freigesetzt. Und diese Leute sind total gesund geworden. Nicht nur, dass die total gesund geworden sind, total frei. Die sind cleverer geworden als normale Leute, belastbarer als normale Leute, stärker als normale Leute. Das sind Leute, die heute internationale Dienste leisten, die mehr arbeiten als normale, die wirklich mit 14, 15 Stunden am Tag keine Müdigkeit spüren, die den Herrn lieben von ganzem Herzen, die um die Welt ziehen und das Evangelium verbreiten. Eine von diesen Personen ist unsere Sekretärin, die schon über ihr Pensionsalter hinaus ist, aber die ihren Stuhl liebt und ihre Position liebt, weil sie Jesus liebt und sagt, lass mich doch bitte weitermachen. Ich möchte das Werk des Herrn voranbringen. Eine andere, unsere Köchin. Wir haben eine 87-jährige Oma, so groß. Bei uns in der Gemeinde, sie heißt Ilse, wer bei uns war, der kennt sie, weil sie ist die, die alle zuerst begrüßt und alle, die alle verabschiedet. Ilse ist bekannt wie eine Maus in der ganzen Gemeinde und sie wäscht die gesamte Wäsche der ganzen Gemeinde. Sie wäscht die Wäsche des gesamten Altenheims, was wir haben. Wir haben einen Gästebetrieb mit 100 Gästebetten. Sie wäscht meine Privatwäsche noch eben mal so nebenbei mit und das macht sie morgens von 4 bis um 8 und dann ist sie fertig, dann kommt sie gebügelt, gestärkt und gewaschen und geplättet und alles wieder zurück in die Haushalte rein. Und die Frau ist 80% behindert auf dem Papier. Und die bügelt und macht die ganze Bettwäsche alles ganz alleine, ohne eine Hilfe. Von 100 Gästebetten, von einem Altenheim mit 24 Pflegefällen, die ständig Bettwäsche brauchen. Solche Berge, ihr könnt euch das vorstellen. Alleine meine Familie mit 4 Kindern und 2 Erwachsenen hat auch nochmal solche Berge. Dann nimmt sie den Koffer meines Mannes, wenn der nach Hause kommt, wäscht den und bügelt den und plättet den und dann ein paar Stunden später steht er wieder da. Mein Mann sagt, den kann ich blind aufmachen, ich weiß genau, wo was liegt. Das hat sie alles so klar reingelegt in den Koffer. Das ist, meine ich, was Menschen passiert, die von Gott total wiederhergestellt werden, die total berührt werden von der Kraft Gottes. Die werden zu kleinen Riesen im Reiche Gottes, zu unglaublichen Menschen, die wir nur noch bestaunen können, weil Gott diese Menschen so verändert. Aber was passiert jetzt noch in der Generation danach? Ich wollte raus aus diesem Elend, weil ich habe diese vielen elenden Menschen nur erlebt als Kind. Überall Elend, immer nur Elend und immer haben wir für Menschen gebetet und immer hatten wir irgendwelche Menschen in unserem Hause und so viele Kinder und immer dieses Gewühle. Ich wollte raus, rein in die Professionalität, in einen Beruf, meine eigene Wohnung haben, Tür zuschließen, bloß keinen da reinlassen, mein eigenes Reich endlich haben. Und als ich 18 war und so wie sie gerade erzählt hat, in meinem Abitur stand, kurz vorm Abitur, da wollte ich dann weg. Danach spricht Gott zu mir eines Nachmittags und sagt, ich habe dich berufen zur Missionarin. Das war das Letzte, was ich tun wollte. Missionarin. Und dann auch noch eine Berufung zu heiraten. Ich hatte nämlich vorgehabt, ich wollte gar nicht heiraten, weil ich dachte, da bin ich freier, dann kann ich machen, was ich will. Ja, so sind manchmal die Pläne Gottes ganz anders, als wir denken. Aber dann habe ich sofort gehorcht und erst einige Jahre später habe ich kapiert, warum ich diese Berufung bekommen habe. Weil meine Oma vor dem Thron gesessen hat und hat gesagt, Vater, ich möchte Missionarin werden und in die Länder reisen. Und ihre Enkel sind alle im Dienst Gottes, die Urenkel im Dienst Gottes, alle in pastoralen Diensten, in Ältestendiensten, alle, die sie hervorgebracht hat, stehen im vollen Dienst Gottes, ob sie wollen oder nicht. Oma hat gebetet, was das Zeug hielt, hat in ihren Tränen gesät und die Ernte ist aufgegangen. Und wir dürfen das Ganze jetzt erleben, was sie zusammen gebetet hat für uns. Unterschätzt keine Oma. Ich sage euch, unterschätzt nicht die Tränen. Unterschätzt nicht die Not. die Gott in euer Leben hineinführt. Sie hat die Nationen tatsächlich berührt. In unser Haus kamen Wochenende für Wochenende 200 Leute aus aller Welt. Wir waren ausgebunkert in jedem Raum, den man sich vorstellen kann. In der Küche haben die Leute geschlafen. Mussten morgens ihr Bett abbauen, das ist hygienisch heute gar nicht mehr erlaubt. Und dann wieder die Küche freimachen, damit wir für 200 Menschen kochen konnten. Weil wir die bei uns untergebracht haben. Die haben gezeltet, im Wohnwagen gewohnt. Überall waren die Menschen. Menschen, 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 die Gott erleben wollten. Sie wurde zu einer Missionarin, noch zu ihrer eigenen Lebzeit. Aber dann ging der Segen in die nächste Generation weiter und in die nächste Generation. Also was Gott in Dimensionen, in denen Gott denkt, die haben wir noch gar nicht kapiert. Und wenn du heute in so einer Situation bist, dass du festgenagelt bist, vielleicht mit deinem pflegenden Mann, Opa, Oma oder auch Kindern oder einem anderen großen Problem, so wie du es bezeichnest, dann unterschätzt nicht die Liebe Gottes, die dahinter steht. Durch die Not möchte er dich in seine Gegenwart führen. Durch das Unverstandene will er in die Wahrheit führen. Durch dieses Fragezeichen will er dir die Antwort geben. Es gab eine andere Frau, die viel bedeutender war. Und das ist eine Hanna gewesen in der Bibel. Viele von euch kennen die Geschichte und ich bin heute Morgen noch einmal von Gott darauf hingewiesen worden. Diese Frau war gläubig, ihr Mann war gläubig. Sie war die zweite Frau, damals gab es ja noch die vielen Frauen in einem Eheglück. Und sie hatte eine andere Frau, eine Nebenfrau neben sich. Oh, und die war so fies. Die hat sie so zurecht gemacht. Aber die hat ihr richtig eingesteckt. Du bist unfruchtbar, du kriegst keine Kinder, du taugst nichts, du bist nichts. Diese Frau, die hat sich so verletzt gefühlt, die war so zurückgesetzt. Ihr Mann hat sie geliebt über alles, aber sie konnte nicht einmal die Liebe ihres Mannes mehr erfassen, weil sie sich so unverstanden fühlte. Ihre Not war so himmelschreiend, ihre Tränen waren unablässig. Es heißt, sie hat viele Male nicht gegessen. Sie war ganz wahrscheinlich abgemagert. Sie lief umher wie ein Schatten ihres eigenen Daseins. Und sie war eine, die Gott nachfolgte. Sie ging regelmäßig zum Tempel. Ihr Mann war gottesfürchtig. Alles sollte eigentlich stimmen. Und doch hatte sie eine Not in sich, die unbeschreiblich groß war. Sie war unfruchtbar. Und das bedeutete nicht nur für sie, dass sie kein Kind bekam, sondern sie fühlte sich wie eine abgeschnittene Wurzel. Wie jemand, der nicht dazugehört. Der Schmerz in ihrer Seele war so tief. Und sie hat das einzig Richtige gemacht. Und ich möchte euch da ganz hinten mal ansprechen. Ihr seht uns so selten, ne? Ihr, die ihr da ganz hinten sitzt, so tapfer. Diese Frau hat den einzig wahren Schritt gemacht. Sie ist zum lebendigen Gott gegangen. Sie wurde sogar dafür noch von dem Tempelvorsteher völlig missverstanden, dem Eli. Der hat gedacht, sie ist eine betrunkene Frau, die da reingestolpert ist in diesen heiligen Raum und sie soll doch bitte den Raum verlassen. Und sie war gekommen in ihrem Not, in ihrem Kummer. Sie hat nur Ablehnung erfahren. Sie hat nur Misshandlung erfahren von ihrer eigenen Frau oder eigenen Familie. Diese Frau war so missverstanden und sie hat sich vor Jesus hingelegt oder vor Gott und hat ihm ihr ganzes Herz herausgeweint und ihren Schmerz und alles gesagt, was gewesen ist. Und als sie ihr Herz total geöffnet hat für Gott, da fing der Geist Gottes an, sogar auf den Eli wiederzukommen. Und Eli sagt zu ihr, deine Gebete sind erhört, geh in Frieden. Und es heißt, sie zog mit ihrem Mann nach Hause. Und sie ward schwanger und sie gebar einen Sohn. Und jetzt kommt die Geschichte erst. Was für ein Kind. Einen Samuel, einen Propheten für die Nationen, dessen Wort nie mehr fallen würde. Was hatte Gott aus dem Schmerz und aus den Tränen gemacht? Einen Mann aus seinem Ebenbild. Was war aus der unfruchtbaren Frau passiert? Eine Frau, die die Nationen bewegt. Eine Frau, die in der Bibel steht. Eine Frau, von der wir alle lernen können. Eine Heilige Gottes. Eine Frau, die im Schmerz, in ihrer Ablehnung, in ihrer totalen Verzweiflung sich an den lebendigen Gott wendet und er wendet das Blatt für sie. Für jeden von euch, den ihr hier seid, auch da oben auf der Empore, für jeden von euch ist dieser Raum frei. Ihr dürft zu ihm kommen. Sei eure Tränen noch so stark, dass ihr kaum reden könnt, weil der Schmerz da ist. Gott kennt den Schmerz. Gott sieht die Tränen. Gott weiß, in welcher Situation ihr steht. Gott macht keine Urteile nach dem Motto, du hast selber Schuld, nun ertrag dein Elend bis zum Ende. Dreh den Spieß heute um und bitte Gott hineinzukommen in deine Situation. Und aus dem großen Elend kommt die riesige Herrlichkeit.
eine dritte Person, die noch was Verrückteres gemacht hat, deren Umstände noch schlimmer waren, war Jochebed. Irgendjemand hier Jochebed bekannt? Moses, Mama. Eine Sklavin. Und dann kam noch ein großes Beschluss der Regierung, alle Jungs, die jetzt geboren werden, werden getötet. Was macht diese kleine, zarte Jochebed? Ganz jung wird sie gewesen sein. Sie hatte schon den Aaron und die Miriam. Und jetzt kommt ein drittes Kind und sie betet natürlich und hofft, dass Jehova ihr ein Mädchen gibt. Und es kommt ein bildschöner Junge zur Welt. Sie muss einen Schreck gekriegt haben, weil sie wusste, jetzt liegt das Kind Leben und Tod. Und dann baut sie die erste Arche. Sie baut dieses kleine Kästchen und sie baut die erste Arche. Und ich sage euch, was im Himmel passiert ist, weil das hat Gott mir mal gesagt. Er ist von seinem Thron aufgestanden. Als sie ihr Kind auf diesen Fluss legt. Und sie weiß, ich gebe das Kind Gott zurück. Er selber hat diese Frau gesehen und ihren Glauben, dass er jetzt für das Kind verantwortlich ist, das sie nicht mehr retten kann. Wenn du in einer ausweglosen Lage bist, Gott selber ist auf deiner Seite. Du kannst dein Kind, deine Not, dein Problem ihm bringen. Und er hat mehr als nur ein Mitgefühl. Er selber kümmert sich um deine Kinder, um deine Not und deine Situation. Was passiert mit kleinem Mose? Er wird von der Prinzessin gefunden. Nicht nur das, sie wird bezahlt als die zukünftige Stillmutter. Ne, sie kriegt ein anständiges Gehalt dafür. Gott sorgt gleich mal richtig für sie. Und jetzt kommt die Geschichte. Was hat diese kleine Sklavin getan? Sie hat nichts anderes gewusst, außer es gibt Jehova und er muss sich um meine Kinder kümmern. Und sie hat gebetet wie ein Weltmeister, denn es heißt, der kleine Mose hat in den ersten Jahren, wo sie ihn gestillt hat, gewusst, er gehört zu den Hebräern. Denn er hat sich später im Palast erinnert, dass seine Mutter ihm immer wieder erzählt hat, du bist ein Hebräer, vergiss es nicht. Du gehst zwar an den Pharaonenhof, du wirst dort in dem Heidenland oder in der Heidenwelt jetzt aufwachsen müssen, aber du bist ein Hebräer. Und ihre Gebete haben das Herz Gottes bewegt. Sie hat den größten Führer aller Zeiten zur Welt gebracht. Sie hat eine Prophetin zur Welt gebracht und Aaron, den Hohenpriester. Und die drei haben das gesamte Volk in die Freiheit geführt. Eine kleine Sklavin, die die Welt bewegt, weil sie Gott vertraut. Mehr hat sie nicht getan. Sie hat nur Kinder erzogen und Babys gestillt. Aber sie hat durch ihre Hingabe und durch ihr Vertrauen die Welt bewegt. Dem Gott dienen wir, der die Welt bewegt. Wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir an der Wand stehen, wende dich ihm zu und er streckt seine Arme aus zu dir und er holt sich an seine Hand. Jetzt noch eine letzte Person, die ich euch vorstellen möchte. Und dieses Drama habe ich selber gerade erlebt oder habe ich gerade davon persönlich gehört. Ihr habt davon gehört, dass diese Bücher von Joyce Meyer angekündigt wurden. Und ich habe über 10 Jahre lang diesen Kanal sehen dürfen, wo diese Frau predigt. Und sie predigt davon, sie ist eine Amerikanerin, wie Gott sie wiederhergestellt hat von einem Leben des Missbrauchs auf höchster Ebene. Sie ist die ersten 16 oder 18 Jahre ihres Lebens sexuell missbraucht worden von ihrem eigenen Vater, von ihren Onkeln und vom Opa. Der Vater war gewalttätig, der Vater war Trinker, der Vater hat sie in jeder Form missbraucht. Die Mama stand daneben und sie hat die Mama immer um Hilfe angerufen und sie hat nie etwas getan. Und sie sagt, das war noch schlimmer als das Tun des Vaters. Und dann mit 18 ist sie aus dem Elternhaus geflohen, in einer völligen Verzweiflung, weil sie gedacht hat, das ist alles zu Ende. Und in die Hände eines Mannes, der sie geschwängert hat und verlassen hat. Und dann stand sie mit einem Häuflein Elend auf der Straße. Gott hatte die ganze Zeit gesehen, was passiert war. Ihm war das nicht entgangen. Dann kommt ein junger Mann in ihr Leben hinein, der gläubig ist, wiedergeboren ist, geisterfüllt ist und der gesagt hat, Gott, zeig mir meine Frau, die du für mich erwählt hast. Ich bin bereit, für sie viel zu geben. Er hatte, glaube ich, nicht geahnt, was er da gebetet hatte. Er spricht sie an. Er ist irgendwie ein Freund, der wohnt zur Untermiete in dem Haus, wo sie wohnt. Und er spricht sie an und sie ist voller Bitterkeit, voller Bosheit, voller Groll, voller Ekel. Sie will ihn nicht, sie stößt ihn von sich und sie erzählt ihm immer wieder, dass sie ihn nicht braucht und dass sie keinen Mann braucht und so weiter. Und er wirbt um sie wie ein Bräutigam, wie Jesus um seine Braut. Und er gewinnt irgendwann ihr Ja, noch nicht ihr Herz, aber ihr Ja und sie heiraten. Und dann beginnt der Albtraum. Weil jetzt der ganze Schmerz dieser Frau, dieses ganze Missbrauchtsein, dieses ganze Falsche, was alles in ihrem Leben völlig daneben war, alles hervorbricht aus ihr. Und er in viel Liebe und Geduld ihr versucht zu zeigen, dass Jesus anders ist. Und sie wird immer böser und sie ist böse auf alle. Sie ist böse, sie bekehrt sich dann, sie wird gläubig, aber sie ist dann böse auf alle, auf den Pastor, auf die Menschen. Alle sind verkehrt und sie meckert und sie schimpft und sie erzählt es selber so dramatisch. Sie schimpft über alles, was nur man beschimpfen kann. Bis eines Tages ihr Gott widersteht und sagt, Joyce, dein Mann ist nicht das Problem, mit dem habe ich überhaupt kein Problem, aber du bist das Problem. Du bist das Problem. Dein Leben ist total daneben. Und langsam begreift sie, dass sie ihr Leben ändern muss, dass sie loslassen muss, vergeben muss. Und sie geht durch einen jahrelangen Prozess der totalen Wiederherstellung, bis sie total weiß, ich bin geliebt, angenommen, ich bin rein, ich bin heilig, ich bin eine vollwertige Frau, ich habe einen wunderbaren Mann und ich darf eine ganz glückliche Frau sein. Und dann gibt Gott ihr einen Hausbibelkreis, sie fängt an, Frauen zu lehren, der wächst dramatisch schnell, dieser Kreis. Sie fängt an mit allen möglichen Arbeiten in Gemeinden und die wachsen immer sehr schnell. Und jedes Mal, wenn etwas wunderbar blüht, dann sagt Gott weiter in die nächste Position, in die nächste Position. Heute hat sie einen Fernsehdienst, der 142 Fernsehstationen besitzt. Sie beschallt 2/3 der Erde mit ihrem täglichen Fernsehprogramm. Sie ist 63 Jahre jung, sie sieht bildhübsch aus, wenn du sie privat siehst. Sie war gerade in Deutschland. Sie ist eine ganz zarte Frau, sie hat fast 1000 Angestellte, sie hat ein Multimillionenunternehmen mit Kassetten und CDs und Büchern, sie hat 72 Bücher geschrieben, sie hat nie eine theologische Ausbildung gehabt, sie ist nie irgendwo gelehrt worden, sie hat nur ihr Zeugnis, dass Gott von einer zerstörten Persönlichkeit eine völlig neue Frau macht, wenn du den Heilungsprozess zulässt. Und sie erklärt, wie man da rauskommt aus dem Negativdenken in ein völlig befreites, freudiges, zukünftiges Denken. Und ihr Zeugnis ist so umwerfend, wenn sie das so schildert und so ganz nüchtern da erzählt und so offen und freizügig, dass man fast geschockt ist, wenn man es hört. Und ich glaube, dass es ein Zeugnis ist, was unsere Nation braucht. Und sie kam jetzt nach Deutschland und hat hier die Pastoren getroffen und hat sich mit Menschen getroffen hier in unserem Land. Und die Versammlungen waren übervoll. Und sie hat erzählt, dass sie nach Deutschland kommen möchte und helfen möchte, dass hier Fernsehen, christliches Fernsehen in unser Land kommt. Und ich habe immer gebetet, Herr, sende uns Joyce, dass sie uns hilft, mit hineinzugehen in diese Fernsehkanäle, weil sie hat schon die Erfahrung und hat schon so viele Kanäle in der Welt überall aufgebaut. Und dass da wirklich eine Tür sich weit öffnet und dass wir das Evangelium hinaussenden. Gott kann jeden Umstand total verändern. Er nimmt das, was nichts ist, und macht es zu etwas zu seiner Herrlichkeit. Wenn ich diese Frau anschaue, dann weiß ich, Gott lebt. Dann weiß ich, Gott lebt. Sie hätte allen Grund gehabt, ihr Leben zu nehmen. Sie hätte allen Grund gehabt, zu sagen, ich gebe auf. Sie hat sich an Gott geklammert und trotz ihrer furchtbaren Umstände, trotz der bitterbösen Erfahrung und die Kirsche auf dem Kuchen ist die, mit 80, ihr Vater hat nie zugegeben, dass er sie vergewaltigt hat. Niemals. Er hat nur böse mit ihr reagiert. Sein ganzes Leben lang. Und als er 80 wurde, hat Gott zu ihr gesagt, kauf ihm ein schönes Haus. Und da hat sie erst überlegt, wie kann man ein billiges Haus finden. Und hat Gott gesagt, nein, kauf ihr das schönste Haus, was du dir leisten kannst. Und dann hat sie ihm ein wunderschönes Haus gekauft, nur 800 Meter von ihrem eigenen entfernt. Hat ihm neue Möbel gekauft, hat ihn dort einziehen lassen und der alte Herr war noch nicht zufrieden. Und 3 Jahre später, nachdem sie ihn gepflegt hat, geliebt hat, vergeben hat und losgelassen hat, ist der alte, klapprige Herr zu ihr gegangen und hat gesagt, Joyce, ich habe dich vergewaltigt, es tut mir leid, vergib mir. Wo ist dein Jesus? Ich brauche ihn jetzt. Und in einem Tag durfte sie Vergebung erleben, Wiederherstellung und Errettung ihrer eigenen Eltern, ihres Vaters, der zu Jesus gegangen ist. Ist das nicht ein Zeugnis für Jesus zu seiner Ehre? Dieser Mann, der so böse war und so bitter, ist zu einem Mann geworden, der noch Vergebung empfangen durfte und die Liebe Gottes in sein Herz durch das Zeugnis seiner Tochter. Das ist totale Wiederherstellung. Und das wünsche ich jedem von euch. Und das weiß ich, ist für jeden von euch. Das ist keine Geschichte, die ich euch erzähle, um euch zu beeinflussen oder zu sagen, das tut mal. Sondern das ist, was Hannah erlebt hat. Das ist, was die Frauen der Bibel erlebt haben. Das ist, was Menschen in dem Wort erlebt haben. Und nichts weniger und keine Stufe weniger. Und ich möchte euch mal in Kapitel 2 von 1. Samuel lesen, was Hannah schreibt. Hannah betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner, und es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Und die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr wird richten, der Welt enden. Gottes Lobpreis, Gottes Allmacht, Gottes Gerechtigkeit ist über allen Situationen unseres Lebens. Gott ist nie zu spät. Er ist nie zu schwach. Er hat immer genügend Kraft. Er hat immer genügend Vollmacht. Er kann helfen in Zeiten größter Not. In meinem eigenen Leben musste ich das viele Male erleben. Und ich habe euch am Anfang gesagt, dass ich manchmal gedacht habe, warum macht Gott so viel Schreckliches in meinem Leben? Warum lässt er so viel Elend, so viel Schreckliches zu? Wir waren auf dem Missionsfeld gerade angekommen und waren in Lagos in Nigeria, in einer Stadt an der Westküste Afrikas angekommen. Da hat mein Mann sich wieder mal mit einem Fieber ins Bett gelegt. Wieder mit Malaria. Und der Arzt kam und hat gesagt, er muss sofort ins Krankenhaus. Sie würden versuchen, ihn wieder auf die Beine zu bringen. Und dann nach 9 Tagen Krankenhausaufenthalt war die Diagnose klar für die Ärzte. Es waren die 7 besten Ärzte der Stadt. Es ist eine Riesenstadt. Und sie haben zu mir gesagt, Frau Wendland, diese Nacht wird ihr Mann sterben. Alle seine Blutkörperchen sind völlig runter. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch am Leben ist. In dieser Nacht wird ihr Mann sterben. Und schon wieder stand ich, das 2. Mal jetzt, am Todesbett meines eigenen Mannes. Schon wieder sah ich, wie die Zeichen des Todes bei ihm zu sehen waren. Er hat nicht mehr reagiert, er war im Koma. Wenn er aufwachte, dann war nur ein Satz zu hören, ganz leise: Ich will sterben. Und ich stand da und ich war eigentlich wieder so völlig benommen. Und das sind keine Momente, wo man denkt, jetzt hast du Glauben, jetzt weißt du, dass Gott es tut. Das sind Momente, da ist die völlige Verzweiflung über einem. Das sind Momente, wo man sich völlig daneben fühlt. Man weiß nur, wenn es Gott gibt, dann muss er jetzt kommen. Aber wie er kommen soll, weiß ich auch nicht. Der Arzt hat die Diagnose gestellt, das Todesbett ist da, der Mann liegt da und er wird sterben. Aber ich glaube, dass Gott in solchen Momenten unsere Schwäche und unsere Einsamkeit sieht und er uns dann Leute zur Seite stellt, ob wir das jetzt wissen oder nicht wissen, ist völlig egal. Gott stützt uns in solchen Momenten, das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich habe es nicht gefühlt. Ich kann mich erinnern, dass ich zu dem Arzt gesagt habe und es ging mir gar nicht mehr gut. Ich habe gesagt, Herr Doktor, ich habe verstanden, was Sie gesagt haben und ich weiß, mein Mann kann sterben in dieser Nacht, aber ob er stirbt oder lebt, das liegt in Gottes Hand und da müssen wir das jetzt lassen. Ich kann auch keinen Entscheid mehr fällen und ich werde Sie nicht verantwortlich machen. Ich bitte Sie einfach, lassen Sie meinen Mann noch eine Nacht hier im Krankenhaus liegen. Ich bin dann nach Hause gefahren und Mitternacht bin ich eingeschlafen auf dem Teppich in meinem Wohnzimmer, weil ich nicht mehr weiter konnte. Ich war völlig am Ende meiner eigenen Kraft. Ich habe gedacht, Gott hat mich verlassen, er hat mich vergessen. Mein ganzer Einsatz für ihn war alles umsonst. Ich hatte ihn nie gehört. Dann kommen solche Gedanken, es gibt Gott gar nicht. Er kann doch gar nicht da sein. Wie kann er so etwas zulassen, wenn man sich ihm doch so total hingibt und ihm total dient? Und in dem Morgen ganz früh werde ich geweckt von einem, der an der Tür klopft. Es war damals in einer kleinen Vorstadt, also in der Vorstadt von Lagos, Nigeria. Und ein schwarzer Afrikaner steht vor mir, also mit Entschuldigung, schwarz sind alle Afrikaner. Ein Afrikaner, schwarz und mit ganz weißer Kleidung, der sah unheimlich vornehm aus, stand vor der Tür. Und er sagt zu mir, Frau Wendland, ich bin Missionar, ich bin letzte Nacht hier nach Lagos eingeflogen und als ich in mein Hotelzimmer kam, spricht der Geist Gottes zu mir, dass ich beten soll für eine junge Familie, die hier in der Stadt ist und der Todesengel steht an ihrer Tür. Sagt, ich habe die ganze Nacht für sie gebetet. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob mein Mann noch lebt oder schon tot ist, weil das Krankenhaus war weit entfernt, 40 Kilometer entfernt und es gab keine Telefonverbindung.
Und dann hat er mich einfach nur gesegnet, hat gesagt, ich habe für sie gebetet und Gott wird sie hier anrühren. Sie sollen keine Angst haben, Gott ist bei ihnen. Dann bin ich in mein Auto gestiegen, bin ins Krankenhaus gefahren, komme auf dem Parkplatz vorgefahren, vor dem großen Krankenhaus und die Schwestern kommen angelaufen. Frau Wendland, schnell, 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 kommen Sie, Ihr Mann geht's gut, der sitzt im Sessel, der ist oben in seinem Zimmer. Ich war viel zu benommen, es tat alles weh. Mein ganzes Inneres war wie hohl, Ich bin nur wie benommen da hochgegangen. Mein Mann sitzt da am Sessel und er sagt, Schatz, letzte Nacht ist Jesus mir begegnet und er hat mich wieder aufgerichtet. Dann hat er sich die Schläuche ausgezogen, die er alle hatte an seinem ganzen Körper, ist unter die Dusche gestiegen und hat sich geduscht und die arme Nachtschwester, die die Toten da holen sollte, die hat die Leiche nicht mehr gefunden und er hat sie geschrien, das war alles weg und das Bett war leer und hat nicht gemerkt, dass die Leiche in der Dusche stand und sich schon längst gewaschen hatte. Weil ihm war ganz klar, dass dieser Mann innerhalb weniger Stunden sterben wird. Und hier war mein Mann wieder aufgerichtet, noch sehr schwach. Das war noch nicht ein Bär, der da stand und sagt, Jesus hat mich geheilt. Ne? Er saß ganz schwach, ganz zappelig da noch in seinem Sessel. Und dann kam die Oberarztvisite rein und dann hat der Oberarzt mich angeschaut. Wir hatten uns ja gerade wenige Stunden vorher gesprochen, wo er mir gesagt hatte, Ihr Mann stirbt. Er hat gesagt, Frau Wendland, da hat der Chefarzt das letzte Wort gehabt. Dann ist er wortlos wieder rausgegangen. Er wusste, da hatte er nichts mit zu tun gehabt. Das war ein reines Wunder Gottes. Und dann habe ich meinen Mann mit nach Hause genommen, immer noch mit Zittern und Zagen und Hoffen, dass es ihm besser geht, dass er wieder zukommt, dass er zunimmt. Da ist man nicht gleich so siegesgewiss, wow, jetzt ist er geheilt und jetzt ist alles da. Das bin ich heute, weil ich weiß, Gott hat ihn damals angerührt und geheilt. Aber man nimmt ihn nach Hause und hofft, dass nicht noch ein Rückfall kommt, dass noch mal was kommt, noch mal eine Geschichte kommt. Man hofft und bangt und zittert sich so dadurch, bis man weiß, Gott war es. Er hat gerettet. Er hat geheilt. Und heute weiß ich, dass dieser Mann wie ein Engel die Nacht für uns gebetet hat. Vielleicht war es ein Engel. Ich habe den Mann nie wieder getroffen und hat für uns gebetet in jener Nacht, dass mein Glaube nicht wankt und dass das, was der Feind geplant hat, nicht durchkommt. Wenn wir nicht weiter wissen, ist Gott treu. Er hilft uns. Er bringt Menschen in unser Leben. Und die von euch, die einen Gebetsdienst haben, versagt nicht darin. Tut es. Betet. Da gibt es genügend Menschen, die nicht beten können in den Momenten. Dann betet für sie. Dann stärkt ihnen den Rücken. Dann betet, weil das ist Gottes Art, wie er arbeitet vom Himmel. Er will durch uns einen haben, der auf der Erde sagt, ja Herr, so soll es geschehen. Und dann wird er seinen Willen auf die Erde tun. Und dann wird es geschehen. Und er findet immer Menschen, die für uns beten. Und wenn er eine fremde Person nehmen muss, die uns gar nicht kennt, er wird sie finden. Solche Erlebnisse haben wir dann oft gemacht. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal ein Beispiel, weil das wichtig ist für euch, um zu kapieren, wie Gott uns hilft, wenn solche ausweglosen Lagen da sind. Er ist ein Gott, der tröstet, ein Gott, der hilft, aber auch ein Gott, der uns befähigt hat, in solchen Ausnahmesituationen richtig zu handeln. Mein Mann hatte wir haben also diese großen Evangelisationen vom Reinhard Bonke vorbereitet. Wir sind ja immer noch in der Leitung des Teams. Und mein Mann ist dazu zuständig, diese ganze Ausrüstung zusammenzubauen, auf große Tieflader, LKWs zu verladen mit einem Kran. Und ihm war unbewusst, dass die Starkstromleitungen der Stadt über diesen Platz verliefen. Und da ist er mit dem Kranarm beim Verladen der großen Stahlträger zu nah an den Starkstrom gekommen. Der Starkstrom hat sich entladen in den Körper meines Mannes. Er wurde zu Boden geschleudert, lag verdreht auf dem Boden. Das ganze Boden war verbrannt. Es ist eine enorme Energie, die freigesetzt wird. Ich war ganz alleine mit ihm irgendwo im Urwald. Ich wusste gar nicht, wo ich war. Ich wusste nur, dass es jetzt um Leben und Tod ging. Und da lag mein Mann verdreht in diesem Stromfeld. Ich habe nur Holz genommen und habe versucht, seinen Körper da aus diesem Stromfeld zu ziehen. Und ich wusste jetzt nur, es muss jetzt ganz schnell was passieren, weil sein Herz stillgestanden hatte. Er war ohnmächtig, er lag dort und sein Herz steht still. Und in dem Moment weiß man nicht, was man tun soll, weil da war auch keine Möglichkeit. Es gibt keine ADAC oder irgendeinen Hilferuf, den man machen kann. Da steht man Mutterseelen allein, denkt man. Der Himmel, der wacht darüber. Und die wussten genau, was passierte da unten auf der Szene. Und in dem Moment fing der Geist Gottes an, durch mich zu beten. Erst habe ich nur geschrien, Jesus! Und dann bin ich zur Unfallstelle und dann habe ich nur im Namen Jesu plötzlich aus mir heraus gesprochen, dass ich mich selber erschrocken habe und habe gesagt, Tod, im Namen Jesu weiche, steh auf! Und mein Mann steht auf und guckt mich an. Und ich gucke ihn an und wir sind beide erschrocken über die Situation und wussten nur in dem Moment, dass Gott jetzt mitten unter uns war und dass er meinen Mann tatsächlich in letzter Minute von den Toten wieder zurückgeholt hatte und er stand wieder vor mir. Und später kamen die Elektriker, die diese Leitungen wieder reparieren mussten. Die haben uns gefragt, wie viele Todesfälle wir hatten. Wir haben gesagt, nicht einer ist gestorben. Gott hatte alle bewahrt. Gott war dazwischen gewesen. Da waren noch Mitarbeiter gewesen, die auch berührt waren von dem Strom, die alle wieder aufwachten, alle wieder aufstanden und völlig unversehrt waren. Gott hatte eingegriffen in letzter Minute. Und solche Erfahrungen habe ich immer und immer und immer wieder gemacht. Zu so einem Detail, dass ich eines Nachts alleine in Accra fuhr, in der Hauptstadt von Ghana, und mir war wirklich, ich hatte vergessen, dass ich nicht erlaubt war, nachts auf der Straße zu fahren. Einfach weil so viele Überfälle passieren, weil so viele Frauen vergewaltigt werden, weil so viele Autos gestohlen werden. Es ist für Europäerinnen und für Ausländerinnen verboten, nach Dunkelheit alleine auf der Straße zu fahren, zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren. Und ich fahre in eine Polizeisperre, das ist üblich im Ausland, dass die Straßen blockiert sind mit Sperren. Und da standen Polizisten und Beamten und die waren betrunken und hatten Gewehre, die vollgeladen waren. Und die wurden wütend, als sie mich kommen sahen. Ich hätte die Gesetze übertreten, ich hätte die Landesgesetze übertreten und ich müsste sofort meinen Wagen verlassen. Und ich war ganz alleine, meine Kinder schliefen hinten im Wagen und ich wollte ins Hotel, um endlich zu schlafen, weil ich war hundemüde. Und hier stand ich mutterseelenallein, diese 12 Soldaten um mich herum oder Polizisten, die mich da bedrohten mit ihren Waffen und befahlen, ich muss den Wagen verlassen. Ich wusste, ich darf den Wagen unter keinen Umständen verlassen, das war mir klar. Ich habe die Sicherungen runtergemacht von meinem Wagen, dass die nicht an mein Auto herankamen, habe die Scheibe höchstens so weit aufgedreht, damit die mich ja nicht ergreifen konnten und mir irgendwas tun konnten. Ich wusste, ich war in höchster Lebensgefahr. Die brauchten nur ihren Gewehrknauf nehmen und meine Scheibe einschlagen und dann hatten sie mich. Und in dem Moment betet man ganz anders zu dem lebendigen Gott. Und ich wundere mich, wie der unsere Gebete immer wieder behört. Ich habe nur geschrien, Gott, du musst mich retten. Ich bin hier am absoluten Untergehen. Du musst mir jetzt helfen. Hier gibt es keine Antwort mehr. Niemand kann mir helfen. Du musst mir helfen. In dem Moment kommt ein Fahrzeug von vorne. Und als die Soldaten dieses Fahrzeug sehen, salutieren die alle ganz stramm. Und ich wusste, das muss eine wichtige Persönlichkeit sein. Dann haben sie sofort diese Barriere aufgemacht. Das Fahrzeug fuhr in meine Höhe. Der Fahrer schaut mich an und gibt mir ein Zeichen, ich soll ihm folgen. Maschine angemacht, umgedreht, gleich hinter ihm her. Dann fingen die Soldaten an, bei mir alle zu salutieren. Jetzt gehörte ich auch zu dem Rang. Und dann sind wir rausgefahren aus dieser Situation. Und da habe ich gedacht, der hält jetzt gleich an und fragt mich, wo wollen Sie eigentlich hin? Aber der fuhr und fuhr und ich habe gedacht, ich bleibe lieber dran. Bin immer hinterher. Wir sind noch so gut 20 Kilometer gefahren in die Stadt hinein. Und dann hält er vor dem großen Hotel der Stadt, wo ich hin wollte. Hupt, verschwindet. Habe ich gedacht, ist das ein Engel gewesen? Es wurde noch viel besser. Ich habe dann am nächsten Morgen Pastoren gefragt in der Stadt. Habe ich gesagt, ich habe gestern eine komische Begegnung gehabt. Wer war denn da in dem Fahrzeug? Wer ist denn so wichtig in der Regierung, dass die da alle salutieren? Ja, haben sie gesagt, da ist der Präsident drin gefahren, der Präsident des Landes. Der fährt um Mitternacht in Zivilkleidung, im Zivilauto und will sehen, ob seine Soldaten alle auf ihren Posten sind. Da hatte Gott einen Präsidenten gebraucht aus einem Land, das mich nicht kennt, um mich aus meiner Situation zu retten. So wichtig und so bedeutungsvoll bist du für deinen König. Er bewegt selbst Präsidenten von anderen Ländern, um dich zu retten. Er reißt dich heraus aus der Gefahr. Er zählt dich wieder zu sich. Und alle, die ihr Kassetten gekauft habt, ihr hört noch viel mehr von den Geschichten. Die ihr keine Kassetten bekommen habt, ich begrüße euch. Ihr werdet noch Zettel bekommen, die werden dort hinten liegen, die könnt ihr dann bestellen. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder hören, wie Gott rettet. Weil er ist ein Gott, der sich verpflichtet hat zu retten. Er rettet das Verlorene, er rettet, das in Gefahr ist. Er hilft uns heraus aus unseren Situationen. Er gibt einer Hannah eine Verheißung und er schenkt ihr das Kind und sie wird dieses Kind austragen und es wird zu einem Retter werden für eine ganze Nation. Gott schenkt solche Dinge in unser Leben hinein. Und ich denke, ich habe euch heute Nachmittag einfach nur Mut gemacht, einfach nur gesagt, da ist ein Gott, der hat den Plan bereit. Und der Plan ist viel größer, viel herrlicher, wenn ihr aufhört zu klagen, aufhört zu weinen, aufhört euch selbst zu bemitleiden und euer Herz bei ihm ausschüttet. Und ihn bittet, in eurer Angst, Not, in euren Zweifeln, in eurem Unglauben hineinzukommen in euer Leben. Und euch zu helfen, dass ihr da durchfindet, durch das Durcheinander, wie unsere junge Frau das so schön beschrieben hat, dieses Angebot und das Angebot und jenes Angebot. Und wo soll ich hin? In diesem ganzen Durcheinander will Gott seinen Weg ebnen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und alle Dinge werden dann zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Selbst die ganz dunklen Zeiten unseres Lebens sind dann die großen Brunnen, aus denen wir schöpfen können ohne Ende und weitergeben dürfen an viele Menschen und sagen können, Gott rettet, Gott rettet, Gott hilft.
ihr sollt ja nicht nur für euch selber solche Retter sein, sondern ihr sollt die Tauben werden, die dieses Land in Beschlag nehmen. Ihr sollt überall dort aufsteigen und überall dort bekannt geben, dass Jesus rettet, Jesus heilt. Probiert es aus bei den Menschen, die nicht gläubig sind, und ihr werdet euch wundern, was Gott bei denen tut. Die Türen stehen weit offen. Bitte hört auf zu klagen, dass dieses Land so zu sei. Geht an die Hecken und Zäune. Ruft den Menschen zu. Jesus rettet, Jesus heilt. Und ihr werdet seine Vollmacht erleben und seine Kraft. Wir probieren das seit Jahren, dass wir uns den Menschen auf der Straße einfach zuwenden. Dass wir einfach gesagt haben, wir wollen Menschen helfen und für sie beten, wenn sie krank sind. Ganz ungläubige Menschen, die mit Gott noch gar nichts zu tun haben. Und wir erleben jedes Mal, dass die Wunder gerade bei denen passieren. Sofort. Dass Gott sofort sich bestätigt, wenn wir für die Menschen beten, die wir irgendwo auf der Straße treffen. Wir dienen jeden Samstagabend den Obdachlosen an unserer Stadt. Wir haben ja so 3.000 bis 5.000 Obdachlose, keiner weiß wie viele. Und da haben wir viele, viele Wunder erlebt. Wie Menschen, diese Obdachlosen, total befreit werden, wie die wiederhergestellt werden und wie sie geheilt werden. Eine Geschichte ist ganz brisant gewesen. Da kam ein Obdachloser in den Bus. Wir haben so einen großen Stadtbus. Und er konnte nicht mehr gucken, er konnte nicht mehr denken, weil er war von einem Gehirntumor total zerfressen. Sein ganzes Gehirn war mit Krebs durchsetzt. Die Ärzte hatten ihn untersucht, das wird ja immer gemacht. Und dann haben sie ihn nach Hause geschickt und haben gesagt, gehen Sie. Sie können sterben, wir können nichts mehr für sie tun. Keine OP kann ihnen helfen. Und in diesem Zustand von totalem Schmerz, von totaler Lähmung und auch Blindheit stand er dort in diesem Bus. Und einer unserer Mitarbeiter ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, Jesus kann dich retten und heilen. Willst du das haben? Ich habe den Mitarbeiter später gefragt, ganz eingängig, und gefragt, hast du was gefühlt? Hast du was gewusst? Nein, sagt er, gar nichts. Ich bin ganz nüchtern dahingegangen und habe gesagt, brauchst du Gebet? Dann bete ich jetzt für dich. Hat ihm die Hände aufgelegt und hat gesagt, Herr, du heilst ihn, du setzt ihn frei und machst ihn gesund. Eine Woche später kommt dieser selbe Mann, freudestrahlend, klarsehend, und er sagt, mein ganzer Tumor ist weg. Es ist nichts mehr übrig. Ich bin voll geheilt. Probiert es aus. Probiert es aus. Gott wird euch genügend Gelegenheiten geben, genügend Situationen, wo ihr es ausprobieren könnt. Seid nicht enttäuscht, wenn es nicht gleich funktioniert. Dankt Gott für das Gebet, das er erhört hat. Dankt ihm, bleibt dabei. Dankt ihm einfach. Übt, 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 übt. Es wird immer mehr und immer öfter zum gleichen Erfolg kommen. Einfach dranbleiben und sagen, Herr, du hast gesagt, du heilst die Kranken, ich lege die Hände auf. Du heilst die Kranken und ich lege die Hände auf. Und ich werde mich nicht darum kümmern, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Ich vertraue dir, du machst es zu deiner Zeit, du wirst heilen. Und ihr werdet erleben, wie Gott mehr und mehr durch eure Hände die Kranken heilt. Meine Anbetungsleiterin, eine von unseren Anbetungsleiterinnen, die ist passionierte Reiterin, die ist ausgeritten, bevor sie abends noch Lobpreis machen wollte in der Gemeinde, ist zwischen zwei Bäume geraten. Ihr Bein ist dabei 360 Grad abgedreht worden. Der Fuß stand wieder vorne und dann lag sie noch eine Dreiviertelstunde im Gras, bevor man sie gefunden hat, weil das Pferd dann im Stall ankam und dann hat man sie erst gefunden. Dann wurde sie eingeliefert intensiv. Die Ärzte haben gesagt, wir haben keine Chance, dass dieses Bein wieder normal wird. Die haben versucht, in einer Notoperation noch was zu retten. Sie lag dort in Valium, total unter Narkose, im Intensivbett. Unser Kinderevangelist rief mich an und sagt, Gabi, hol deine Ölflasche, ganz schnell, wir müssen hinfahren, wir müssen für Steffi beten, die braucht jetzt unser Gebet. Dann bin ich zusammen mit ihm hingefahren, Steffi lag dort, wir konnten sie gar nicht ansprechen, wir haben unser Öl über ihren Kopf gegossen, haben unsere Hände auf sie gelegt und haben gesagt, Vater, diese Beine werden normal wieder laufen. Steffi ist erst 30 Jahre alt, sie hatte gerade Zwillinge geboren, die waren 8 Wochen alt und sie hat 2 Kinder unter dem Schulpflichtalter noch, also 4 Kinder. Und wir haben gesagt, Herr, dieses junge Mädchen, diese junge Frau wird wieder vollkommen normal laufen können. Du heilst sie. Dann sind wir raus aus dem Krankenhaus. 2 Minuten. Mehr hat das nicht gedauert. Weil wir konnten ja nichts machen. Raus aus dem Krankenhaus. Sie sagt, kurze Zeit darauf stand Jesus an meinem Bett, hat seine Hände auf mein Bein gelegt und hat mein Bein geheilt. Sie brauchte keine weitere Operation. Sie läuft ganz normal. Sie hat schon wieder geritten. Es ist gerade erst her. Sie ist im Lobpreis, sie liebt den Herrn viel mehr als je zuvor. Sie kann eine ganz normale Mama sein für ihre 4 kleinen Kinder und sie lebt und dient Jesus von ganzem Herzen. Probiert diesen lebendigen Gott aus. Ihr werdet Geschichten erzählen können, die werden meine weit übersteigen, wenn ihr ihn ausprobiert. Er möchte sich erzeigen in diesem Lande. Er möchte euch beweisen, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Er hat es sich gesagt in seinem Wort, er hat sich festgelegt und er will es tun. Glaubt an ihn und werdet zu den Friedenstauben, die der Welt verkündigen. Ein Retter ist da. Er ist auferstanden, er lebt und er kann euch helfen. Lasst ihn nicht los, sondern haltet ihn fest. Nehmt ihn mit nach Hause und probiert es aus. Und auch wenn die Zeit noch dauert, auch wenn die Tränen noch da sind, auch wenn der Schmerz noch da ist, es dauert manchmal, weil Gottes Mühlen manchmal langsamer sind, als wir uns wünschen. Aber wenn dann der Umschwung kommt, dann sage ich dir, dann musst du ein Rennpferd werden. Dann fängt wenn die Herrlichkeit Gottes anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann kommen die Leute geströmt und dann hast du Wochenende für Wochenende hunderte von Menschen, die du versorgst, beköstigst, putzt, machst, tust, liebst, betest, heilst, wiederherstellst, reist und was immer du tun musst. Also genieße die Zeit, die du noch hast, bis der Zeitpunkt kommt, wo der Herr dich gebraucht und wo er dich einsetzt und wo er dich gesendet. Und dann musst du bereit sein. Dann musst du wissen, was das Wort sagt. Dann musst du wissen, wie man betet. Dann musst du wissen, wie man lehrt. Und dann musst du wissen, wie man für andere das Wort zerbricht und weitergibt. Ich denke in meinem Herzen, dass ich einige prophetische Worte ausgesprochen habe und ich möchte an dieser Stelle jetzt auch schließen, aber ich möchte heute noch eine Gelegenheit nicht auslassen. Es gibt hier Menschen unter uns, die zum allerersten Mal vielleicht hier sind oder schon mehrere Male, aber persönlich noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die wir je in unserem Leben treffen. Jesus in unser Leben aufnehmen. Jesus bitten, dass er in unserem Leben der Retter wird. Und das ist eine Entscheidung, die wir einmal selber treffen müssen. Irgendwann muss man sie selber treffen. Und wenn heute hier jemand ist, oder zwei oder drei, und ich denke, das sind über 10 Personen, die hier sind, die sich nicht sicher sind, ob sie wirklich errettet sind, die keine Gewissheit in ihrem Herzen haben, dass wenn ich heute sterbe, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann beim Herrn bin und ihm begegnen darf. Die Gewissheit müsste in eurem Herzen sein. Ich bin gerettet. Egal, was ich getan habe, egal, was gewesen ist, er hat mich in seiner Hand und er hält mich dort. Wenn das nicht der Fall ist, dann gebe ich jetzt eine Gelegenheit für diese Personen, dass sie Jesus treffen können, ganz persönlich, und ihn einladen dürfen in ihr Leben und in ihr Herz. Und wenn hier Menschen sind, die das jetzt gerade erleben möchten, dann möchte ich bitten, dass die anderen einfach ihre Augen schließen und anfangen zu beten für die Frauen, die jetzt ihre Hände heben wollen und sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Hier bin ich heute an diesem Tag. Darf ich die Hände sehen von den Frauen, die dieses Gebet haben möchten? Herr Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Rette mein Leben. Ich sehe die Hand. Dankeschön, ich sehe die Hand. Dankeschön, ich sehe die anderen Hände. Es sind viele Hände. Danke, Jesus. Danke, Jesus, du willst jetzt gerade Menschen hier retten, du willst gerade Frauen berühren. Und ich möchte jetzt einfach ein Gebet sprechen und das können Sie an Ihrem Platz einfach nachsprechen und einfach mit ganzem Herzen reden. Auch die, die vielleicht noch sitzen und sagen, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, weil ich habe eigentlich ganz viele eigene Wege gewählt und ich möchte zurück zu Jesus und sein Herz. Dann kann das jeder mitsprechen, schadet nichts. Und denen, die das zum ersten Mal sagen, wird es die Rettung bringen ihres Lebens. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mein Retter bist. Bitte komm jetzt in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Vergib mir, wo ich weggelaufen war von dir. Wo ich mich abgewandt habe von dir. Ich komme heute bewusst zu dir. Und ich nehme deine Rettung an. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Danke, dass du mich jetzt rettest. Danke, dass ich dein Kind bin für alle Zeit und Ewigkeit. Ich will deine Hand im Glauben nehmen. Bitte halte mich fest. Amen. Und was Sie tun können, wenn Sie das erste Mal hier waren, suchen Sie sich eine gute Gemeinde. Suchen Sie sich eine Gemeinde, wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie aufgenommen sind. Sie brauchen das lebensnotwendig. Für all diejenigen, die nicht in einer Gemeinde sind, ihr braucht eine Gemeinde. Das ist wie bei einer Familie. Wenn kleine Kinder auf der Straße rumlaufen, verwahrlosen sie. Wenn sie in einer Familie sind, werden sie erzogen, kommen sie in einen Betrieb und müssen lernen, Aufgaben zu übernehmen. Und genauso ist es im Reiche Gottes. Jeder braucht eine Gemeinde. Es kann nicht angehen, dass Menschen so durch die Gegend wandern. Das ist gefährlich. Der Feind sucht sich gerade diese Personen. Und die werden ganz schnell weggenommen von ihm.
Also ganz fest in eine Gemeinde gehen, sich dort dem Pastor vorstellen und sagen, ich bin gerade, habe mein Leben Jesus übergeben, ich möchte mich gerne hier in diese Gemeinde einbringen. Wo darf ich mithelfen? Wo kann ich irgendwo einen Kursus besuchen? Wo kann ich mehr lernen? Wo gibt es Grundlagen? Und dann da mitmachen. Und dann werden sie ganz schnell wachsen und zunehmen und ganz schnell in den Aufgaben Gottes hineingenommen werden. Und diese großen Zeugnisse, die wir gerade heute betrachtet haben, die werden dann in ihrem Leben Realität werden. Gott segne euch. Ich danke euch für diesen wunderschönen Nachmittag und wir machen jetzt noch ein Angebot. Wir möchten noch für Frauen beten, die Gebet brauchen. Willst du das vielleicht organisieren, Beate? Darf ich dir das? Okay, gleich gibt es so eine Ansage, weil wir bieten noch an, dass wir Gebet geben für Menschen, die das brauchen. Auch persönliches Gebet und das wird jetzt gleich Beate vorstellen. Und wie gesagt, wer noch Kassetten bestellen möchte, die gibt es da hinten dann auf der Liste und ich werde sie euch zuschicken, Montag oder Dienstag und innerhalb von 1-2 Tagen sind sie bei euch. Gott segne euch. Es war mir eine ganz große Freude, hier zu sein und ich werde morgen früh noch mal hier sein, um 10 Uhr im Gottesdienst.
Ja. Ich werde gleich sagen, wie es mit dem Gebet auch gehen wird, aber ich möchte an dieser Stelle all den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken.
Ich möchte mich im Namen von uns allen ganz herzlich bei der Gabi bedanken. Kannst du mal nach vorne kommen, Gabi? Gabi, du warst zur rechten Zeit bei uns und du warst uns ein großer Segen. Und wir haben sehr viel empfangen heute Nachmittag und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir wünschen, dass der Segen, den du uns gegeben hast, dass du den wiederbekommst, doppelt und dreifach. Amen. Auf deinem Leben. Und dass du weiterhin zum Segen bist für viele. Wir wollten dir keine Blumen schenken, weil du ja mit dem Flugzeug unterwegs bist und die verwelken ja, bis du heimkommst. Und dann haben wir gedacht, wir schenken dir etwas, was Frauen, alle Frauen gerne mögen und nie davon genug haben. Bitteschön. Herzlichen Dank. Und dann möchten wir uns noch bei der Marion bedanken. Marion, kommst du mal bitte nach vorne? Ich glaube, wir geben ihr auch einen großen Applaus. Marion, danke, dass du mit uns gestanden bist, auch in der Vorbereitung, in der Woche vorher, in den Tagen, Wochen vorher. Du hast zu uns gehalten, hast uns ermutigt, warst uns wirklich eine große Hilfe und Stütze. Und auch heute, der Lobpreis, der war einfach toll, einfach schön. Du hast uns wirklich in die Gegenwart Gottes geführt. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und wir sind so froh, dass wir dich haben. Wir sind so dankbar, dass wir dich haben. Und da bist du auch noch so nah. Du wohnst hier in Altensteig. Und ja. Vielen herzlichen Dank. Und auch dir wollen wir was schenken, was alle Frauen brauchen und gern haben. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz. Jetzt bitten wir den Bruder Hermann, dass er uns noch den Abschlusssegen gibt. Also wir sind nicht schuld, dass er nicht so viel gemacht hat heute. Er hat gesagt, er hat lang genug geredet, jetzt sollen wir reden. Aber er wird uns jetzt noch den Abschlusssegen sprechen. Hermann, komm bitte.
Wer sich freut, dass ich hier war, darf aufstehen. Dank wurde bereits ausgesprochen allen, die würdig waren, Dank zu empfangen. Und jetzt möchten wir noch einmal vor Gott erscheinen, ihm die Ehre geben und ihm Dank sagen, dass er so gnädig unter uns war und die größten Wahrheiten so geschmackvoll eingebündelt hat, dass wir es gerne aufgenommen haben. Ich habe mich auch wohl gefühlt und Gott die Ehre. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du an diesem Tag, auch gestern Abend, schon bereits unter uns warst und noch bist. Es fällt mir schwer, in Worte das zu sagen, was mein Innerstes bewegt. Und deshalb möchte ich, dass mein Auge dich schaut, dich aufnimmt und das Dankeschön aus der Tiefe meines Herzens kommt zu dir. Denn ich weiß, du bist in mich und ich in dich verliebt. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Wir möchten jetzt gerade stehen bleiben, noch einige Momente, und wir werden jetzt noch ein Lied hören, ein Segenslied von der CD von der Marion, so zum Abschied. Wir wollen einfach ganz ruhig stehen und das Lied uns anhören.